Ja, hallo. Mein Name ist Michael Pöhn. Ich bin Software-Engineer und seit 2 Jahren arbeite ich auch im Core-Team von F-Droid mit. Und ich möchte heute mal die Privacy-Eigenschaften von F-Droid ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen. Ich werde mich in einem Vortrag 3 generellen Themen widmen. Erst einmal gehen wir F-Droid aus User-Sicht durch, dann aus Backend-Sicht und dann nochmal aus Projektsicht. Und während wir da durchgehen, werde ich immer auf die privacy-relevanten Aspekte von F-Droid eingehen. Fangen wir gleich an. Aus User-Sicht ist F-Droid in erster Linie mal eine Android-App. Die sieht so aus. Das ist die Ansicht, die man bekommt, wenn man sie öffnet. Und da unten so ein Navigationsbalken, da kann man halt so die App bedienen. Auf der ersten Seite, die auf Englisch Latest heißt oder neueste Anwendungen auf Deutsch, sieht man, welche Apps gerade Updates erhalten haben, beziehungsweise auch wenn neue Apps dazukommen, werden die hier aufgeführt. Die nächste Ansicht heißt Categories. Das sind alle Apps, die wir haben, nochmal nach Kategorien aufgegliedert, katalogisiert, damit man durchsehen kann, was man alles hat, weil wir haben mittlerweile 2000 Apps in unserem Repository und das ist schwierig, da alle von vornherein irgendwo kennenzulernen. Also kann man die sich da auch mal angenehm durchsehen. Die nächste Activity, die wir in F-Droid eingebaut haben, ist das sogenannte Nearby View. Es ist unser Dezentralisierungsfeature eigentlich. Damit kann man über Bluetooth oder WLAN Apps austauschen, also mit Freunden Updates oder auch generell Apps, die Freunde nicht haben, teilen. Man kann auch F-Droid-Repositories von der SD-Karte damit verwenden, beziehungsweise auch USB-Massenspeichermedien. Also in Kuba zum Beispiel gibt es ja kein Internet, so wie wir das hier kennen. Dort haben sie was relativ Interessantes, das L-Pakete Seminal. Da werden Fernsehserien, Programme, aber auch Android-Apps auf Festplatten durch die Lande gefahren. Gibt es einmal die Woche Update und so teilen die Leute dort ihre Medien und das unterstützen wir zum Beispiel mit dem auch. Die nächste Ansicht, wir lieben die Dezentralisierung, das ist für uns ein wichtiges Thema. Die nächste Ansicht widmet sich ausschließlich Updates. Es ist halt, relativ wichtig, dass man, wenn man sein Telefon sicher halten möchte, keine alten Apps rumliegen hat mit Sicherheitslücken. Und deshalb wollen wir da ein bisschen den Benutzern ein bisschen den Fokus drauf richten und haben das so prominent positioniert. Und zu guter Letzt haben wir noch die Optionen leicht zugänglich gemacht, weil man vielleicht was umkonfigurieren möchte, obwohl wir uns natürlich Mühe geben, da gute Voreinstellungen zu treffen, die auch privatsphärefreundlich sind. Manchmal ist weniger mehr. F-Droid hat viele Sachen, die andere Apps haben, einfach nicht. Wir haben keine versteckten IDs, Tracker oder Analytics. Wir betreiben kein Nudging und keine Dark Patterns, so wie das bei großen Firmen oft der Fall ist. Die versuchen einen ja immer dazu zu bringen, möglichst viele Apps zu installieren. Das ist uns egal. Wir haben auch keine Benutzerkonten. Das ist aus Privatsphäre-Sicht natürlich super. Hat halt auch die Eigenschaft, dass man Kommentare oder Ratings jetzt nicht ohne weiteres so erfassen können. Diese Features haben wir derweil nicht und wir haben uns auch noch nicht darum bemüht, da Umsetzungen zu machen, die ohne Benutzerkonten auskommen. Das machen wir vielleicht irgendwann einmal, aber derweil halt nicht. F-Droid hat aber Dinge, die andere Apps auch leider nicht haben. Ich habe schon erwähnt, wir bemühen uns, privatsphärefreundliche Standardeinstellungen mitzuliefern. Wir haben Tor-Integration eingebaut unser Client hat auch jede Menge Privacy-Features, die man als Benutzer nicht sieht. Eins zum Beispiel sind kleinseitige E-Tag-Checks. Das hat vielleicht nicht jeder hier gehört. ETEX ist so ein Teil des HTTP-Protokolls, um festzustellen, ob man die ganze Seite laden muss oder ob man eine Seite aus dem Cache wieder anzeigen kann. Und dieser ETEC-Mechanismus hat leider auch die Eigenschaft, dass er als Tracking-Cookie verwendet werden kann. Und das Wissen, also dass das überhaupt funktioniert, das weiß praktisch keiner. Und wir sind extra so weit gegangen und haben einen Mechanismus eingebaut, um diese Form des Trackings zu verhindern. Es gibt noch etliche andere Vorkehrungen, die wir getroffen haben, aber die sind wahrscheinlich alle zu technisch. Wir haben keine Analytics. Viele App-Entwickler würden dann den Kopf schütteln und fragen, ja, wie macht sie das dann? Das ist ganz einfach. Das hat man früher auch gekonnt. Man kann traditionelle Qualitätssicherung betreiben. Man kann manuelle Software-Tests machen und automatisierte Test-Suites betreiben. Unsere wächst ständig. Ja, damit kann man Fehler früh finden oder wenn eben Fehler auftauchen, diese auch rechtzeitig beheben. Crash-Reports sind relativ wichtig für App-Entwickler, weil Apps ja überall auf der Welt eingesetzt werden können. Und wenn mal wo was schief geht, wir haben nicht 2000 verschiedene Telefonmodelle, wir haben halt nur die wir haben und können nicht auf allen testen. Und wenn irgendwo was schief geht, wäre es schon gut, wenn wir auch technisches Feedback bekommen, damit das privatsphärefreundlich bleibt. Es ist bei uns ausschließlich Opt-in, also da passiert gar nichts im Hintergrund. Und man kann es nur per E-Mail senden, weil da die Benutzer auch nochmal über das Mail, das sie wegschicken, drüber sehen können und da Teile rauslöschen, die dann zu privat sind zum Beispiel. Ja, und wir gehen natürlich auf User-Feedback gerne ein und betreiben dafür einen Support-E-Mail-Account. Wir haben auch ein Forum, wir haben einen eigenen Chatroom auf IRC und Matrix. Wir haben auch einen Social-Media-Account im Mastodon-Netzwerk und unser Issue-Tracker ist natürlich auch offen für Bug-Reports. Ich würde jetzt gerne mal kurz herzeigen, wie die Tor-Integration in F-Droid aussieht. Wer Tor nicht kennt, das ist ein Anonymisierungsdienst. Damit wir den verwenden können, brauchen wir zusätzlich noch die Tor-App Orbot, die vom Guardian Project entwickelt wurde. Weil F-Droid selbst keinen Tor-Client eingebaut hat. Wenn wir die Orbot-App installieren wollen, können wir die aus dem F-Droid Store installieren. Das ist vielleicht sehr wichtig zu erwähnen. Wir versuchen F-Droid zu dezentralisieren und deshalb gibt es die Möglichkeit, auch selbst Repositories zu betreiben. Wir haben zwar ein großes Zentrales auf F-Droid.org laufen, wo alle Apps, die wir F-Droid standardmäßig ausliefert, verfügbar sind. Aber man kann auch zusätzliche hinzufügen und das Guardian Project betreibt ein eigenes und dort drin kann man sich auch die Orbot-App holen. Ich zeige mal kurz, wie das aussieht. Das ist die Repository-Seite vom Guardian Project. Mit dem QR-Code könnte man das zum Beispiel direkt zu F-Droid hinzufügen, ist aber nicht erforderlich. Weil das Guardian Project Repository in F-Droid vorkonfiguriert ist. Das ist das einzige Repository, das wir vorkonfiguriert haben, neben unserem eigenen, weil das auch garantiert nur Open Source Software zur Verfügung stellt. Und das kann man folgendermaßen aktivieren: Man geht in die Einstellungen, wählt Paketquellen aus. Dort sieht man die Liste der vorbereiteten App-Repositories. Man sieht nur, unser zentrales F-Droid-Repository ist aktiviert. Dann aktivieren wir es vom Guardian Project und jetzt können wir die App auch schon, also jetzt kann man die App auch schon installieren, das zeige ich jetzt nicht her, aber wenn man sie installiert hat, kann man einfach auch in unseren Einstellungen den Schalter Tor verwenden, umlegen und F-Droid greift nur noch über das Anonymisierungsnetzwerk Tor aufs Internet zu. Gut, Als nächstes möchte ich noch etwas herzeigen, das leider nicht so bekannt ist, aber ziemlich toll. Und zwar die FDroid Privileged Extension. Das ist eine kleine System-App, die wir entwickelt haben, die dazu dient, dass man in Apps installieren und Updates einspielen kann, ohne dem Betriebssystem bei jedem Update bestätigen zu müssen, dass man dieses tatsächlich durchführen möchte. Also der Play Store tut ja auch im Hintergrund Apps updaten ohne jegliche Benutzerinteraktion. Das kann man in FDroid auch so einstellen, wenn man es möchte. Dazu braucht man eben diese Privileged Extension. Die benötigt natürlich Root-Rechte, ist daher dementsprechend aufwendig zu installieren. Glücklicherweise gibt es auch einige Android-Distributionen, die unsere Privileged Extension schon vorinstalliert haben. Das wären Replicant, LineageOS von MicroG. Das ist nicht das normale LineageOS, sondern eine Variante, die vom MicroG-Team herausgegeben wird. Fair von OpenOS kennt man vielleicht auch. Das ist ziemlich empfehlenswert, meiner Meinung nach. Copperhead OS und Calyx OS liefern auch unsere Privileged Extension aus. Jetzt möchte ich mal herzeigen, wie FDroid im Web aussieht, also unsere Homepage. Dort sind ja nicht nur generelle Informationen über uns gehostet, sondern auch alle Apps, die wir ausliefern, werden von dort runtergeladen. Wir haben viel Aufwand getrieben, FDroid komplett zu internationalisieren und unterstützen immer mehr und mehr Sprachen. Und wenn man auf unserer Seite nach einer App sucht, kann man sich dort auch Detailinformationen dazu holen. Das wäre jetzt die Detailansicht für unsere eigene App. Da haben wir Icons, Beschreibungen, was andere Stores nicht haben. Das ist jetzt relativ klein. Wir zeigen an, unter welcher Lizenz eine App zur Verfügung steht. Die Internetseite des App-Projekts, den Autor, wie man zum Source Code gelangt, wie man zum Issue-Tracker des Projekts gelangt, um Fehler zu melden. Auch, falls es uns bekannt ist, wo man Internationalisierungen beisteuern kann, falls man mit der Übersetzung helfen möchte. Zusätzlich bieten wir noch Apps die Möglichkeit an, uns Spendenlinks und Adressen zu hinterlegen. Wir zeigen auch mittlerweile Screenshots an. Und man kann auch auf unserer Homepage die Apps direkt herunterladen, ohne dass man unseren Client installiert. Da zeigen wir dann auch alle möglichen technischen Informationen, die wir haben, drüber an. Und man kann nicht nur die aktuelle Version bekommen, sondern man bekommt tatsächlich alle Versionen, die FDroid jemals verteilt hat, falls man aus irgendwelchen Gründen eine ältere Version einer App benötigt. Und auch den Source Code dazu. Wir haben auch ein Forum. Allen Menschen, die mit uns, mit dem Entwicklerteam von FDroid in Kontakt treten möchten, kann ich es empfehlen, dort kann man uns sehr gut erreichen. Es sieht jetzt eigentlich aus wie ein App Store, aber es ist eigentlich kein App Store in dem Sinne, wie es Firmen betreiben. Es wäre korrekter zu sagen, dass FDroid ein Repository ist in dem Gedanken einer GNU-Linux-Distribution. Wir haben nämlich keine Paywalls, also kann bei uns auch keiner direkt für seine Apps Geld verlangen. Viele Apps nehmen aber, wie vorhin erwähnt, auch Spenden. Unsere Webseite haben wir natürlich auch versucht, privacy-freundlich zu gestalten. Deshalb minimieren wir und anonymisieren wir das Logging so gut wir können. Wir speichern in unseren Logfiles, das ist erstmal ein Experiment, keine IP-Adressen, sondern lösen die IP-Adressen gegen Ländercodes auf und merken uns nur die Ländercodes in den Logs. Außerdem halten wir unsere Logs nur relativ kurz vor. Cookies vermeiden wir, wo es geht. Eigentlich braucht nur unser Forum Cookies, der Rest der Webseite benötigt sowas grundsätzlich nicht. Soweit zu FDroid aus User-Sicht. Jetzt würde ich gerne durchgehen, wie wir Apps von der Einreichung bis zur Auslieferung bringen mit unserem Backend. Dazu habe ich das grob in vier Schritte zusammengefasst. Der erste ist der sogenannte Request for Packaging. Also wenn jemand zu uns kommt und gerne eine App bei uns veröffentlichen möchte, kann man so einen Request for Packaging einreichen. Dann kommt der eigentliche Packaging-Prozess selbst. Dann bauen wir die App, die wir dann ausliefern. Also dann bauen wir aus dem Source Code die App. Das ist der Building-Schritt. Und zu guter Letzt distributieren wir das dann noch. So, fangen wir mit dem Request for Packaging an. Was geschieht, wenn jemand da sowas einreicht? Wir prüfen die App manuell auf die Erfüllung unserer Inclusion Policy. Wir lassen diverse automatisierte Vorabtests laufen, die uns dabei helfen, Routinetätigkeiten nicht durchführen zu müssen, aber auch Probleme erkennen können. Also wenn zum Beispiel proprietäre Software enthalten ist, mehr dazu später. Wenn man bei uns eine App veröffentlichen will, verlangen wir auch, dass die Autoren der Publizierung auf F-Droid zustimmen. Es wäre rechtlich von den Lizenzen ja nicht erforderlich, aber wir finden es trotzdem sinnvoll. Die F-Droid Inclusion Policy ist das zentrale Dokument, das beschreibt, was für Kriterien eine App erfüllen muss, um bei uns aufgenommen werden zu dürfen. Grundsätzlich kann man das zusammenfassen als alle Dependencies, die eine App verwendet, also Softwarebibliotheken, und alle Build-Tools, die eine App verwendet, müssen unter einer Floss-Lizenz veröffentlicht sein. Kurzer Exkurs, was ist eine Floss-Lizenz? Floss steht für Free Libre Open Source Software. Das ist also ein bisschen ein Sammelbegriff, weil es da viele Gruppen gibt, die sich mit dem auseinandergesetzt haben. Die einen nennen es freie Software, die anderen nennen es Libre Software und wieder andere Open Source Software. Wir verstehen darunter im Grunde dasselbe, und zwar Software, die Anwendern gewisse Grundrechte einräumt. Und die Grundrechte, die einräumt, wären wie folgende: ein Recht, die Software zu jedem Zweck zu benutzen, ein Recht zu erforschen, wie eine Software funktioniert, einfach zu lernen, was die genau tut, auch das Recht, die Software weiterzugeben, mit seinen Freunden, Familie, Bekannten zu teilen, aber auch zu kommerziellen Zwecken weiterzugeben, und natürlich auch das Recht, die Software zu verbessern. Das ist gleichzeitig nicht nur die philosophische Grundlage der Floss-Community, sondern auch des F-Droid-Projekts, weil wir aus dieser Community heraus entstanden sind. Das heißt, wir haben es relativ viel mit Lizenzen zu tun. Lizenzen sind ja die rechtliche Umsetzung dieser Grundrechte. Damit befassen sich hauptsächlich die Free Software Foundation und die Open Source Initiative. Und wir folgen deren Definitionen, wenn wir bewerten, ob wir eine Lizenz in unserem App-Repository, also für eine Android-App, die unter einer bestimmten Lizenz kommt, ob diese Lizenz eben für uns okay ist oder nicht. Wenn der Request for Packaging soweit durch ist, kommt der eigentliche Packaging-Prozess, das ist jetzt der technische Schritt, wo wir eine sogenannte Metadatendatei anlegen, das nennen wir so, das ist eigentlich nur ein Eintrag in unserer zentralen Datenbank, die wir F-Droid Data nennen. In so einer Metadatendatei haben wir ein Build-Script, das aus dem Source-Code eine funktionierende Android-App bauen kann. Da kann man auch einstellen, da kann man auch drin definieren, was an Beschreibungen, Bildern etc. in unserem Store-Listing gezeigt wird, und eben auch die generellen Informationen über Autoren, Webseiten, Issue-Tracker-Links, Spendeninformationen und so weiter und so fort. Im Zuge des Packaging-Prozesses führen wir auch eine Code-Auditierung durch. Wir auditieren die Apps, die bei uns eingereicht werden, eben nochmals auf Inclusion-Policy-Konformität, auch im eigentlichen Source-Code der App. Wir schauen auch, ob es generelle Auffälligkeiten gibt. Also wenn jemand eine reine Werbe-App einreicht oder eine App, die mit Malware voll ist oder so, dann wird das hier auch auffallen. Und der meiner Meinung nach wichtigste Punkt beim Code, bei der Code-Auditierung, der ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für F-Droid ist, ist, dass wir sogenannte Anti-Features eruieren. Also damit meinen wir Features, die nicht, die eventuell nicht im Interesse der Benutzer liegen. Ich würde gerne mal ein paar von diesen Anti-Features herzeigen. Das erste wäre zum Beispiel Werbung. Ja, also ich kann mir vorstellen, nicht jeder möchte Apps verwenden, in denen Werbung geschalten wird. Wir markieren das. Wir könnten zum Beispiel mal in unserer App nach Gloomy Dungeons suchen, das ist eine App, die Werbung enthält. Und man sieht schon hier bei den Suchergebnissen, oder man sieht es vielleicht nicht, weil es sehr klein ist, steht Anti-Features dabei. Apps, die keine Anti-Features haben, werden belohnt, indem sie da so einen kleinen Sofort-Installieren-Button bekommen. Wenn eine App Anti-Features hat, muss man allerdings auf die Detailansicht gehen, um diese installieren zu können. Die Detailansicht sieht dann so aus, dass wieder eine dicke Warnung, dass die App Anti-Features enthält. Wenn wir uns die ansehen wollen, müssen wir es aufklappen und hinunterscrollen. Das sieht dann so aus, dass wir versuchen, kurz und prägnant zu erklären, was diese App tut, was eventuell nicht im Benutzerinteresse sein könnte. Man kann da auch draufklicken, es ist ein Weblink. Und wir würden das in Zukunft eventuell auch gern hübscher machen, aber das ist noch nicht fertig umgesetzt. Ja, das nächste Anti-Feature, das ich herzeigen möchte, ist Tracking. Das ist ja besonders privacy-relevant. Ja, wenn Apps Benutzeraktivitäten verfolgen oder überwachen, dann teilen wir das natürlich mit, weil ja, das liegt auf der Hand, dass man das eventuell nicht möchte. Weiters schreiben wir auch zu Apps dazu, wenn sie unfreie Netzwerkservices verwenden. Also zum Beispiel eine Twitter-App wird sich ja zwangsläufig zu twitter.com verbinden müssen. Twitter.com folgt aber nicht dem Floss-Gedanken und wir finden es wichtig, darüber aufzuklären, dass das ja, auch gewisse rechtliche Implikationen hat und eventuell unerwünscht sein könnte. Wir schreiben auch dazu, wenn der Source-Code einer App nicht vollständig Open-Source ist. Ich habe gesagt, das ist für uns relativ wichtig, dass der Source-Code einer App vollständig Open-Source ist, damit wir es in F-Droid veröffentlichen können. Was aber teilweise der Fall ist, ist, dass Apps nur kleine Teile, also nur in kleinen Teilen proprietäre Software verwenden, die wir dann händisch ersetzen oder entfernen und dann trotzdem in F-Droid veröffentlichen können. Ja, ein weiteres Anti-Feature, das wir aufführen, ist, wenn eine App bekannte Sicherheitslücken hat, weil ja, wäre es eigentlich sogar gefährlich, die App zu verwenden und da sollte man auf jeden Fall aufgeklärt werden drüber. Wir haben noch eine Reihe anderer Anti-Features, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Der nächste Schritt, wenn wir eine App ausliefern, im Prozess einer App-Auslieferung, ist, dass wir aus dem Source-Code dann die eigentliche App auch bauen, die man ausführen kann. Wir haben dazu alles, was wir brauchen, in unseren Metadaten-Files angeführt, um eben das Bauen vollständig automatisiert vornehmen zu können. Wenn eine App gebaut wird, holt unsere Software den kompletten App-Source-Code von den App-Entwicklern. Unsere Software konfiguriert dann alle nötigen Dinge, die eben konfiguriert werden müssen, um diese App bauen zu können, und führt dann auch den Build aus. Wir haben da einige Security-Maßnahmen getroffen. Und zwar läuft das alles bei uns auf einem eigens abgesicherten Produktivsystem, wo nicht alle Entwickler Zugang haben, sondern nur einige Leute aus dem Kernteam, die auch spezielle OPSEC-Maßnahmen getroffen haben. Alle Builds, die wir durchführen, werden in One-Shot-VMs ausgeführt. Das heißt, wir bereiten ein komplettes Betriebssystem vor. das nur zum Zweck eines einzigen App-Builds verwendet wird und danach wieder gelöscht wird. So versuchen wir sicherzustellen, dass unser Bildsystem nicht so leicht kompromittiert werden kann. Wir haben auch jede Menge automatisierte Checks, die einem Bild abbrechen. Zum Beispiel, wenn wir eben Binaries entdecken, wenn irgendwelche formalen Schwierigkeiten auftauchen und so weiter und so fort. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer Security-Maßnahmen getroffen. Hervorheben möchte ich außerdem Reproducible Builds. Dabei handelt es sich um eine sehr mächtige Sicherheitsvorkehrung, die garantieren kann, dass Binaries, also Android-Apps, die man sich am Handy installieren kann, eins zu eins dem Source-Code entsprechen. Wie funktioniert das? Die grundlegende Idee ist, wenn man eine App baut, sollte man immer exakt dasselbe, bis aufs letzte Bit identische Ergebnis bekommen, unabhängig von Umgebung, Uhrzeit und allen möglichen Einflussgrößen, die auf so ein Bild wirken können. Einige Apps in F-Droid machen das sogar. Und das ermöglicht uns zusätzlich, dass wir diese dann auch mit den kryptografischen Signaturen der App-Autoren ausliefern. Es war immer ein Kritikpunkt an F-Droid, dass wir theoretisch in der Lage wären, Änderungen am Source-Code der Autoren vorzunehmen, bevor wir die App bauen und dann eine veränderte Version einer App veröffentlichen. Und mit dem Mechanismus können wir diese Bedenken komplett ausräumen. Und der letzte Schritt, wenn wir Apps ausliefern, ist natürlich die Distribution. Damit die Distribution sicher stattfinden kann, haben wir alles kryptografisch signiert. Das macht sozusagen technisch überprüfbar, ob die App tatsächlich von uns ausgeliefert wurde oder von jemand anderem. Unser Signing-Server wird offline betrieben, also der hängt nicht am Internet, damit man unsere Schlüssel nicht so leicht stehlen kann. Alles, was wir verteilen wir als statischen Web-Content, um die Angriffsoberfläche möglichst gering zu halten, weil man kann ja dynamische Webserver leichter exploiten, als wenn man nur statische Dateien ausliefert. Wir haben auch versucht, die App-Distribution privacy-freundlich zu gestalten. Da gilt dasselbe wie auf unserer Homepage, ist ja auch mehr oder weniger dasselbe System. Wir loggen keine IP-Adressen und wir heben die Logs auch nur relativ kurz auf. Wir lassen auch alle Apps, die wir veröffentlichen, vom Exodus Privacy Scanner überprüfen. Wer das nicht kennt, das ist ein Tool für Android-Apps, das Tracker erkennen kann. Jetzt noch kurz zum F-Droid-Projekt generell. Unsere App und auch alle unsere anderen Systeme werden von Freiwilligen entwickelt und teilweise finanzieren wir die Entwicklung durch Fördergelder bzw. Projekte mit Firmen, die F-Droid kommerziell nutzen. Wir finanzieren außerdem den Betrieb unserer Server durch Spenden. Unsere Codebase wurde schon mehrmals auditiert. Da sind keine groben Probleme aufgetreten und alle Security-Issues, die gefunden wurden, haben wir behoben, natürlich. Es gab bis jetzt auch keinen einzigen Fall von Malware in F-Droid. Also man hört ja immer wieder, dass Apps im Play Store zum Beispiel mit Viren, Trojanern und dergleichen verseucht sind. Das gibt es in F-Droid nachgewiesenermaßen nicht. Das ist wissenschaftlich untersucht worden. Wir machen uns auch Gedanken über Contributor Privacy. Das ist ein relativ schwieriges Feld, weil es gibt halt nicht so viele Contributors, es gibt viel mehr User und die liegen klar im Fokus. Aber moderne Entwicklungstools tracken mittlerweile zum Beispiel auch die Entwickler. Und wenn wir feststellen, dass eine App, die bei F-Droid eingereicht wird, keine Opt-out-Konfiguration für diverse Tracker, die wir kennen, gesetzt hat, dann geben wir eine entsprechende Warnung aus. Wir haben auch einen anonymen GitLab-Account. GitLab ist die Plattform, wo wir unseren Issue-Tracker betreiben, wo wir auch Bug-Reports entgegennehmen. Also man muss sich dort kein Konto machen, sondern kann unser Anonymes verwenden, um uns Fehler mitzuteilen. Wir haben auch Zukunftspläne in Sachen Privacy. Einer meiner Kollegen wird hoffentlich bald mit einem Projekt anfangen, wo er Machine Learning-basierte Tracker-Erkennung implementieren wird. Wir hätten auch gern Installationsstatistiken und eine Möglichkeit, dies privatsphärefreundlich umzusetzen, wäre zum Beispiel dem Modell vom Debian-Projekt zu folgen und deren sogenannten Popularity-Contest für F-Droid auch zu implementieren. Das wäre eine Opt-in, also wenn man die App installiert, wird man dann so Opt-in die Frage gestellt bekommen, ob man an der Installationsstatistikerhebung teilnehmen möchte und kann dort mit Ja oder Nein antworten. Wir haben noch einige andere geplant, aber es ist vieles leider nicht spruchreif. Ja, zusammengefasst verstehen wir bei F-Droid unter Privacy by Design Folgendes, und zwar Datensparsamkeit, Transparenz auf allen Ebenen, was ja durch Open Source Software und die Whitebox-Tests, die das ermöglicht, relativ gut gegeben ist. Wir sind auch fest davon überzeugt, dass die Datenhoheit unseren Usern gehören muss und alles, was irgendwie kritisch ist, sollte nach Möglichkeit Opt-in sein und nicht Opt-out. Ja, und wir sehen auch Software-Sicherheit als notwendige Voraussetzung für digitale Privatsphäre. Ja, danke schön, das war's auch schon. Gibt es vielleicht Fragen? Okay.
Ah ja, sehr schön. Dankeschön. Danke, Michael. Es gibt eine Frage aus dem Publikum.
Ja, erstmal vielen Dank für die schöne Übersicht, was hinter F-Droid steht. Was mich interessieren würde, was ist eigentlich G-Droid? Weil das auch immer mal im Kontext aufführt und man findet relativ wenig Informationen dazu.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie heißt
G-Droid. G-Droid.
G-Droid. Ja. Okay. G-Droid ist ein frustrierter australischer Entwickler. der gerne bei F-Droid mitgewirkt hätte, aber wie soll ich sagen, dem unser Community-Prozess zu anstrengend war und der hat daraufhin einfach eine eigene App gestartet. Kann man gern verwenden, aber ich würde natürlich empfehlen, dass man einen offiziellen F-Droid-Client verwendet. Es ist tatsächlich so, es gibt noch eine, das ist ja alles Open Source, das heißt, es kann jeder einen eigenen Client schreiben. Es ist tatsächlich so, es gibt noch zwei weitere, es gibt einen, der heißt M-Droid und es gibt noch einen, der heißt A-Droid oder Aurora-Droid. Ja, das scheint eine beliebte Freizeitaktivität zu sein. Hier ist noch eine Frage.
Es wird dann ausgewiesen bei Apps, welche Anti-Features für welche Ziele verfügen. Wo ist da die Grenze, dass ihr sagt, nein, das sind so und so viele Anti-Features, das wollen wir gar nicht verteilen?
Ja, okay, also die Frage war, wo ist die Grenze, was ist noch ein Anti-Feature und was ist kein Anti-Feature mehr? Das wird tatsächlich diskutiert. Also in den meisten Fällen ist es aber relativ klar. Also die meisten Anti-Features, die wir sehen, sind eben proprietäre. Es ist eben, wenn proprietäre Software wo eingebunden ist. Also die muss dann einfach raus und dann ist das Anti-Feature damit weg. Es ist echt so, es gibt kaum Open-Source-Tracker, es gibt kaum Open-Source-Werbeplattformen. Also die Anti-Features sind tatsächlich rarer. Ja. Zur Grenze könnte man vielleicht noch sagen, Wir kriegen immer wieder sehr lustige Anfragen, was wir alles auch noch als Anti-Feature aufnehmen sollen. Also teilweise werden wir gebeten, zum Beispiel politische Zensur, also so Anti-Features, die eigentlich im Grunde nur politische Zensur sind, in unser System aufzunehmen. Das finde ich persönlich nicht so gut. Und die Grenze für uns, also fürs Projektteam selbst, ist klar, ist ganz, ganz klar unser Kernwert, und zwar Open Source Software oder freie Software. Also das ist das, an dem sich für uns die Anti-Features hauptsächlich orientieren.
Ja. Wurde bei euch intern mal diskutiert, ob es eventuell eine gute Idee wäre, die APKs nicht direkt auf der Webseite zum Download anzubieten? Weil das führt ja dazu, dass gegebenenfalls Leute die F-Droid-App nicht runterladen, sondern das APK einmalig runterladen, hat keine Updates bekommen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben das, soweit ich weiß, schon lange nicht mehr diskutiert. Also ich würde mich freuen, wenn aus der Community ein Anstoß käme, falls es tatsächlich ein Problem sein sollte. Ich kann nachvollziehen, dass es eventuell nicht ideal ist, aus Sicherheitsgründen. Ja.
Gibt es noch Fragen? Nein? Okay. Dann geht es jetzt dann hier im Saal 2, glaube ich, weiter dann wieder um 15 Uhr, wenn ich richtig informiert bin. Und ich freue mich dann. Danke.